Ganz lieben Dank. Schön. Ja, man muss immer wieder feststellen, Gott ist Gott und Gott steht auch immer in Einheit, weil wir haben das nicht abgesprochen, groß. Fängt schon gut an heute. Erstmal fängt das Moped nicht an, dann wird einem noch das Wasser geklaut. So. Okay. Ja, also ich finde das immer bemerkenswert, wie Einheit zustande kommt von Gott. Das kann man einfach nicht planen. Und geht auch so ein bisschen in die Richtung von Johannes 6, ist die Rede zu hart. Und heute, das ist wahrscheinlich dann ein bisschen Fleisch, ein bisschen Schwarzbrot. Aber schauen wir mal. Ich fange mal an mit Karl Marx. Das ist ungewöhnlich, wenn man so einen Gottesdienst eröffnet, aber sie ist Opium fürs Volk. Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Gut. Klar, Religion ist eine glänzende Vorspielung falscher Tatsachen, eine Fata Morgana, sie gaukelt einem vor, alles ist schön, alles ist super, dabei geht es um Leben und Tod. Haben harte Worte wie Verdammnis, Buße, Reue, ja sogar Hölle noch Platz in der heutigen Verkündigung? Auf leisen Sohlen und tief unter dem Radar fliegend ist in unserer modernen Zeit ein neues Kreuz in viele gläubige Kreise eingedrungen. Da geht es um Anpassung, um Einheit, um Ökumene. Ökumene kommt aus dem Griechischen, bedeutet wörtlich die ganze bewohnte Erde. Es wird der Dialog mit allen Religionen gesucht. Klar, hört sich fast an wie das alte Kreuz, nur mit dem Unterschied, dass es eine billige Kopie ist, eine Imitation, also eine Fälschung. Und dass es in einigen Punkten von der wahren Botschaft sich entfernt hat. Das eigentliche Wort Sünde heißt ja nichts anderes als Zielverfehlung. Schauen wir uns die beiden Kreuze mal ein bisschen an. Das neue Kreuz ist belebt durch neue Philosophien, die eine christlich-evangelistische Methode anwenden. Guck dir die gefüllten Stadien, die Art der Showbühnen und die Inhalte der Predigten an. Wie oft sind sie ein gepflegtes Wohlfühl- und Wohlstandsevangelium im Zentrum? Diese neue Verkündigung und Verkündigungsart gebraucht dieselbe Sprache wie die alte, aber ihr Inhalt ist nicht derselbe. Und der Schwerpunkt ist verschoben worden. Das neue Kreuz steht nicht in Kontra, nicht im Gegensatz, nicht abgesondert zur Welt. Es ist eigentlich ein freundlicher Kumpel. Und wenn man so will, die Quelle guter, sauberer Unterhaltungen und unschuldiger Vergnügungen. Es lässt den Menschen unbehelligt leben. Seine Lebensmotive sind unverändert geblieben. Er lebt noch immer zu seinem eigenen Vergnügen. Nur, dass er jetzt christliche Lieder singt, und sich religiöse Filme ansieht, anstatt gröhlend und besoffen in der Kneipe zur Heavy-Metal-Musik den Headbanger zu machen und sich zu Hause Pornos reinzuziehen. Die Betonung liegt noch immer auf Vergnügungen, obwohl es nun einen moralisch höheren Standard hat, wenn nicht gar einen intellektuellen. Also, gut, ich bin jetzt nicht gegen Denken und auch nicht gegen Verstand, nicht, dass ihr falsch verstehen die Predigt, und ich habe mir da ziemlich viele Gedanken drüber gemacht, über den Verstand. Und im Neuen Testament ist uns diese Bibelstelle von Jesus verkündigt, Lukas 10, 27. Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft, und jetzt kommt, und mit deinem ganzen Verstand. Weil im Alten Testament steht dazu nicht, in 5. Mose 6, 5 steht das Gleiche, also Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Aber da steht der Verstand nicht. Jetzt habe ich mich damit ein bisschen auseinanderdividiert, im Hebräischen geguckt, im Griechischen geguckt. Herz ist klar, Leba Beka im Hebräischen, Kardias kennen wir vom Kardiologen, Herz, Napseka ist die Seele und wen wundert es im Griechischen, die Psyche. Meodika ist die Kraft und Ischui ist im Griechischen die Kraft. Und der Verstand, wie gesagt, taucht im Alten Testament nicht auf, ist Dianoia. Dianoia im Griechischen heißt eigentlich Bewegung von einer Seite zur anderen Seite, also ein Problem hin und her schieben, darüber nachdenken, um erwogene Beschlüsse in kritisches Denken zu verwandeln. Jetzt bin ich auf natürlich irgendwann auf Römer 12,2 gestoßen, wo steht: Gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise der Weltzeit, sondern wandelt euch um durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr ein sicheres Urteil darüber gewinnt, welches der Wille Gottes sei, nämlich das Gute und Gott Wohlgefällige und Vollkommene. Jetzt steht da aber nicht mehr Dianoia, sondern Nous. Im Maskulinum ist die gottgegebene Kapazität, jeder Person zu denken, vernünftig zu urteilen und das Organ, die Gedanken Gottes durch den Glauben zu erhalten. Also denken ist nicht schlecht, aber mein Zugang ist das. Also es gibt verschiedene Zugangspfade zu Gott. Das eine ist schöpfungsorientiert, das andere ist bibelorientiert, verstandesmäßig orientiert, lobpreisorientiert, um nur mal drei zu nennen. Es gibt noch viel mehr. Und ich bin halt auch einer, der über verstandesmäßig und bibelorientierten Zugang zu Gott findet. Ist nicht jedermanns Sache. Wie gesagt, viele laufen dann draußen rum und gucken sich Blümchen an und Natur. Finde ich auch super alles. Aber ich bin halt so gestrickt. Ein typischer Vertreter für bibelorientiertes, verstandesmäßiges ist Paulus. Paulus, der von Gamaliel, einem der größten hebräischen Gelehrten seiner Zeit, bekam Paulus von Gott einen scharfen Verstand. Aber den hat er immer nur benutzt, um Gott zu ehren. Und eine alte testamentliche Stelle noch, der Heilige Geist selber stellt sich uns da als Verstand. In Jesaja 11,2 steht auch: Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und der Geist des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Kennen wir den siebenarmigen Leuchter. Und wenn der Heilige Geist sich selber als Geist des Verstandes uns darstellt, dann kann das nicht wirklich schlecht sein, nur wie wir ihn benutzen. Nochmal zurückzukommen zum neuen Kreuz. Der moderne und postmoderne Mensch sucht direkte Befriedigung, einen Kick, die Fülle von Gefühlen, sei es Alkohol oder Drogen oder Sex oder Spielhölle, um Computer oder eben auch in der Religion. Das neue Kreuz bringt eine neue und völlig unterschiedliche Evangelisationsmethode mit sich. Der moderne Evangelist verlangt keine Absage an das alte Leben, bevor ein neues empfangen werden kann. Er predigt nicht die Kontraste, sondern die Ähnlichkeiten. Er versucht, sich dem öffentlichen Interesse anzupassen, indem er zeigt, dass das Christentum keine unangenehmen Forderungen stellt, sondern dasselbe anbietet wie die Welt, nur auf einem höheren Niveau. Das, wonach die sündenverrückte Welt momentan schreit, bietet dieses neue Evangelium, nur mit dem Unterschied, dass das religiöse Produkt noch viel besser ist als das der Welt. Das neue Kreuz zerbricht den Sünder nicht. Es gibt ihm lediglich einen anderen Drall, eine andere Richtung. Es treibt ihn dazu, auf eine saubere und fröhliche Art zu leben und erhält ihm seine Selbstachtung. Dem Arroganten sagt das neue Kreuz: Komm und setz dich für Christus ein. Dem Egoisten sagt es: Komm und rühme dich in dem Herrn. Zu dem Enthusiasten sagt es: Komm und freue dich an der Botschaft der Gläubigen. Die christliche Botschaft neigt sich also in die Richtung der gegenwärtigen Mode, um sich der Öffentlichkeit anzupassen. Der philosophische Beweggrund dieser ganzen Sache mag wohl ein aufrichtiger sein, aber seine Aufrichtigkeit bewahrt uns nicht davor, falsch zu sein. Es ist falsch, weil er aus der Blindheit herausgeboren wurde. Es schießt vollständig an der Bedeutung des Kreuzes Christi vorbei. Das ist ein Hammer, ne? Geht noch weiter. Das alte Kreuz ist ein Symbol des Todes. Es ist ein Sinnbild für das jähe, schreckliche Ende des Menschen. Der Mann, der zur Zeit der römischen Herrschaft sein Kreuz die Straße hinuntertrug, hatte sich bereits von seinen Freunden verabschiedet. Er kam niemals wieder zurück. Er ging nicht hinaus, seinem Leben eine andere Richtung zu geben, sondern es zu beenden. Das Kreuz ging keine Kompromisse ein, milderte nichts. Es sparte nichts. Es tötete die Menschen, ein für allemal. Es versuchte nicht, mit seinem Feind auf guten Fuß zu leben. Es schlug grausam und hart zu. Wenn es seine Arbeit getan hatte, war der Mann nicht mehr vorhanden. Der alte Adam, also auch unser alter Adam, ist zum Tode verurteilt. Das alte Kreuz hat nichts mit der Welt zu schaffen. Für Adams stolzes Fleisch bedeutet es den Tod. Durch dieses Kreuz verwirklichte sich der Richterspruch, der über dem Berg, auf dem Berg Sinai gegebenen Gesetz lag. Da gibt es kein Entrinnen. Gott kann keine Frucht der Sünde gutheißen. wie unschuldig oder sogar schön sie auch in den Augen der Menschen sein mag. Gott zerbricht den Menschen, indem er das Alte an ihm sterben lässt und ihn dann zu einem neuen Leben emporhebt. Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Das ist ein bekanntes Zitat, aber eben nicht aus der Bibel. Er liebt den Sünder, der Buße tut. Wie er uns im Beispiel des verlorenen Sohnes darlegt. Jeder kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und dann ist eine super Geschichte. Ich habe die erlebt. Die Verkündigung, die zwischen dem Weg Gottes und dem der Menschen freundliche Parallelen zieht, ist von der Sicht der Bibel aus gesehen falsch und ein grausames Vergehen an den Herzen derer, die zuhören. Der Glaube Christi verläuft nicht parallel mit der Welt, sondern durchtrennt sie. Wenn wir zu Christus kommen, bringen wir unser altes Leben nicht auf eine höhere Ebene, sondern wir lassen es am Kreuz. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Wir, die wir das Evangelium predigen, müssen uns nicht als öffentliche Vermittler vorkommen, die gesandt wurden, um zwischen Christus und der Welt ein gutes Einvernehmen herzustellen. Hatten wir heute Morgen, ne? Fanbase. Wir dürfen uns nicht einbilden, es sei unsere Aufgabe, Christus dem Fortschritt der öffentlichen Meinung, dem Sport oder der modernen Bildung anzupassen. Wir sind keine Diplomaten, sondern Propheten und unsere Botschaft ist kein Kompromiss, sondern ein Entweder-Oder. Gott bietet das Leben an, aber kein verbessertes altes Leben. Das Leben, welches er uns anbietet, ist das Leben aus dem Tode heraus. Es ist immer ein langer Weg bis zum Kreuz. Wer immer dieses Leben haben will, muss sich unter die Zuchtrute Gottes beugen. Er muss sich selbst ablehnen und dem über ihn gefällten Richterspruch Gottes beipflichten. Was bedeutet das für uns, für den Einzelnen, für den Verdammten, den Abgelehnten, der in Jesus Christus ein neues Leben finden will? Wie kann diese harte Theologie in eine Praxis umgesetzt werden? Ganz einfach. Der Mensch muss bereuen und glauben. Er muss zuerst seine Sünden und dann sich selbst aufgeben. Er darf nichts verdecken, nichts verteidigen, nichts entschuldigen. Er darf nicht mit Gott handeln wollen, sondern muss sich unter dem harten Schlag des Missfallens Gottes, gegenüber der Sünde natürlich, beugen und erkennen, dass er den Tod verdient hat. Und jeder Einzelne von uns hat den Tod verdient. Wir können uns das schönreden oder auch nicht. Ist so. Ne? Die Sünde trennt von Gott. Nachdem er das getan hat, soll er auf den auferstandenen Heiland in kindlichem Vertrauen aufblicken. Von ihm kommt Leben, Wiedergeburt, Reinigung, Heiligung, Kraft. Das Kreuz, welches das irdische Leben Jesu beendet, macht auch mit dem Sünder ein Ende. Und die Kraft, die Christus von den Toten auferstehen ließ, erhebt ihn auch zu einem neuen Leben mit Christus. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, die Verkündigung der biblischen Wahrheiten sind kein Privatvergnügen, sondern ewige und unverrückbare Botschaft. Es ist das Wort und die Kraft Gottes seit der Zeit des Paulus bis heute. Gott hat sein Siegel drauf gemacht, indem er den Kindern Gottes mit seinem Heiligen Geist versiegelt hat. Nicht Menschen oder Engel können das vollbringen. Nur Gott selbst als der Heilige Geist versiegelt uns, seine von Grundlegung der Welt an Auserwählten. Zwei Bibelstellen dazu. Epheser 4,30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Der Geist hat ein ganz bestimmtes Ziel mit denen, die er ganz in seine Hand bekommen hat. Dieses Ziel ist, dich in Jesu Bild zu verwandeln und dich der Wiederkunft Jesu entgegenzuführen. Das ist der Tag der endgültigen Erlösung. Auf den hin versiegelt und arbeitet der Geist. Diese Arbeit des Geistes bringt dein Leben dazu, ja, das Leben einer ganzen Gemeinde dazu, dass jedes Glied am Leib Christi den Platz einnimmt, für welchen es bestimmt ist. Damit eine Gemeinde richtig funktioniert, müssen alle Glieder an dem Platz stehen, wo der Herr sie haben will. Und genau das tut der Heilige Geist. Das tut der Heilige Geist in dir, das tut der Heilige Geist in mir. Denn Jesus soll verherrlicht werden in den Seinen und ich hoffe, das wirklich, wir sind einer von den Seinen, jeder einzelne von euch. Und Jesus soll bewundert werden in all denen, die geglaubt haben, wenn er kommen wird. Und an jedem Tag verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in all denen, die geglaubt haben, denn unser Zeugnis bei euch geglaubt worden. Thessaloniker 1,10. Zurück zum alten Kreuz. Es ist der Inhalt aller Verkündigungen, die der Welt durch die Zeitalter hindurch Leben und Kraft gebracht hat. Mystiker, Reformatoren, Erweckungsprediger, mein Lieblingsprediger Spurgeon zum Beispiel, hat immer wieder betont und Zeichen, Wunder und mächtige Taten des Heiligen Geistes zeugen von der Bestätigung Gottes. Eine Erweckung ist noch nie von Menschenhand gemacht worden. Das liegt nicht daran, wenn du jetzt 17 Mal mehr betest oder was. Erweckung kommt immer von Gott. Wollen wir uns jetzt anmaßen, als Miterben Christi die Power und Kraft dieses mächtigen Testamentes zu verändern? Oder irgendwie das Blut Jesu mit unseren Philosophien, Lehrmeinungen oder unseren humanistisch geprägten Idealen zu verwässern? Sagen wir es wie Paulus, das sei ferne. Das sei ferne, sagt er in Römer 6,2, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollen wir noch in derselben leben? Das sei ferne, Römer 3,4. Gott aber sei wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner, wie geschrieben steht, damit du gerechtfertigt werdest in deinen Worten und überwindest, wenn du gerichtet wirst. Lass uns wirklich als Gemeinde, als Privatpersonen, als Einzelne da umkehren und das alte Kreuz predigen. Und wir werden erleben, wie die Kraft Gottes neu freigesetzt wird. Ich habe hier ein wunderbares altes Lied, ich weiß nicht, David, ob du das kannst. Auf jeden Fall, das heißt das alte raue Kreuz, The Old Rugged Cross. Anja Lehmann hat das mal gesungen und den habe ich mir auch den Text von gezogen. Dort auf Golgatha stand einst ein altes raues Kreuz. Stets ein Sinnbild von Leiden und Weh, doch ich liebe das Kreuz. Denn dort hing einst der Herr. Und in ihm ich das Gotteslamm seh. Schätzend werd ich das alte raue Kreuz, bis ich Jesum erblicke auf dem Thron. Ich will halten mich fest an dem Kreuz. Einst erhalte ich dafür eine Kron. Dieses alte raue Kreuz, von der Welt so verhöhnt, zieht mich wunderbar mächtiglich an. Hat doch dort Gottes Lamm, das vom Thron Gottes zu uns kam, für uns Sünder Genüge getan. Schätzen werde ich das alte raue Kreuz. Diesem alten rauen Kreuz bleib auf immer ich treu. Trage williglich Schande und Hohn, einstens ruft er mich heim, wo ich ewig darf schauen, seine Herrlichkeit vor Gottes Thron. Schätzen werde ich das alte raue Kreuz. Wie sieht jetzt unser neues Leben aus? Unser neues Leben heißt nicht Tod, unser neues Leben heißt Segnen und ein Segen sein. Christus ist unser Hohepriester. Wir als Gemeinde sind ein heiliges Volk und berufen, als Priester dem Herrn zu dienen. 1. Petrus 2,9. Ihr aber seid ein ausgewähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Als Priester Gottes haben wir nicht nur die Aufgabe, oder andersrum, vier Aufgaben haben wir eigentlich, auf jeden Fall nicht Heidi Beidi dabei. Als Priester haben unsere Glieder einen vierfachen Dienst. Erster Dienst, den wir haben, als Priester, weil, ich meine, da haben wir jetzt in die Könige und Priester, die gehen jetzt wieder da in die Arena. Finde ich auch super, also ich mag die alle, die Jungs, und die machen auch super Lobpreis. Will ich auch nicht hier misskreditieren oder irgendwie da abwerten, sondern dieses Priestertum will ich nochmal ein bisschen in den Fokus rücken, was das für uns selber heißt, so für den Einzelnen. Als Priester haben unsere Glieder, jeder Einzelne ist ein Glied im Leib Christi, einen vierfachen Dienst. Das erste ist Opfern. Unser Leben ein Schlachtopfer, Römer 12,1. Unsere Hingabe ein Brandopfer, Markus 12,33. Ich will die jetzt nicht alle vorlesen, aber die könnt ihr, wenn ihr wollt, zu Hause alle nachlesen, dass ich hier keinen erzähle. Unser Dienst ein Trankopfer, 2. Timotheus 4,6. Unsere Taten geistliche Opfer, 1. Petrus. Unsere Gebete ein Rauchopfer, unsere Anbetung ein Lobopfer. Das sind erstmal das erste, Opfern. Dann das zweite ist nochmal Gebet, auch wenn Gebet hier dabei war, aber da war es unter dem Aspekt der Opferung. Wir beten für andere. Wir sagen Dank für andere. 1. Timotheus 2,1. Und im stillen Kämmerlein umspannen wir die ganze Welt und im Himmel vertritt uns der Heilige Geist mit unaussprechlichen Seufzern und verleiht unseren Gebeten gottgemäße Kraft. Römer 8,26. Wir zeugen. Also jetzt nicht nur rumlaufen und zeugen, sondern Zeuge sein. Für den Herrn, Malachi 2,7,7, denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren, und Weisung sucht man aus seinem Mund, denn er ist ein Bote des Herrn, der Herrscher. Und viertens, das ist das Beste, wir segnen. Segnen heißt, den Namen Gottes auf jemand legen. Der ist ein Segen, der andere Menschen durch Wort und Wandel mit Gott in Berührung bringt. Redet zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Kinder Israels segnen. Sie sollen meinen Namen auf die Kinder Israel legen und ich will sie segnen. Finden wir im 4. Mose 6, 23 bis 27. Im Neuen Bund gibt es ein allgemeines Priestertum, haben wir schon gehört, 1. Petrus 2, 9, aber auch in Offenbarung 1, 6. Und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und wir alle genießen den Priesteranteil am Altar. Hebräer 30, 10. Wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Hier geht es um den Alten und den Neuen Bund. Die Alten haben im alten Zelt gedient, aber wir sind in diesem Neuen Bund. Wir haben diese Rechte und es ist für mich immer wieder ein super Vorrecht, Gott zu gehören. Ein super Vorrecht, den alten Adam wirklich in der Taufe beerdigt zu haben und die Auferstehungskraft wirklich im eigenen Leib erlebt zu haben, wie jeder einzelne von euch. Und wer das noch nicht erlebt hat, wir haben noch Termine für Taufen frei. So, wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, aus dem Tempel essen, dass die, welche am Altar tätig sind, Anteil haben am Altar? Korinther 9,13, also alles Neues Testament. Wir alle, jeder einzelne Wiedergeborene, das, was Israel, wir sind alle, jeder einzelne Wiedergeborene, das, was Israel sein sollte, ein Königreich von Priestern. 2. Mose 19, 6, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Und nimmt schließlich ab, und so kann auch im kleinsten von uns die Verheißung erfüllt werden. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Amen.